Die 21. Bildkunstkameragespräche mit dem Träger des Marburger Kamerapreises 2019, Thomas Mauch. Das zweite Gespräch führten der Kameramann Rüdiger Laske und Christian Wagner, Regisseur des Films Wallers letzter Gang.
Wir haben gerade wahlweise in 2K oder in 4K Wallers letzter Gang gesehen. Jetzt freue ich mich auf das Gespräch mit dem Regisseur Christian Wagner und natürlich mit Thomas Mauch. Das wird moderiert von Rüdiger Laske. Rüdiger Laske ist Kameramann, Ehrenmitglied des BVKs, hat mit zahlreichen Regisseuren sehr viele Filme gedreht, also unter anderem mit Rolf Silber, Vadim Glofner, Arend Akteur, um nur einige zu nennen, ist eine sehr lange Liste. 1986 ausgezeichnet mit dem Deutschen Kamerapreis und ich freue mich sehr, ist uns auch sehr verbunden, insofern als er ein häufiger Gast auch bei den Pressekonferenzen ist, bei denen wir die Preisträger bekannt geben. Insofern freue ich mich sehr, dass Rüdiger Laske heute in dieser Funktion bei uns ist.
Entschuldigung, dass ich sitze, wir sitzen alle und da wollte ich nicht stehen allein. Also herzlich willkommen Thomas Mauch und herzlichen Glückwunsch zu dem Kamerapreis. Herzlichen Glückwunsch. Und herzlich willkommen, Christian Wagner, über dessen Film wir hier reden wollen. Und das Publikum sei auch herzlich. Bitte was? Ja, ja, gut. Und das Publikum sei auch herzlich willkommen. Gut. Dieser Film ist sicherlich finanziell nicht besonders üppig ausgestattet gewesen, aber trotzdem habe ich da einigen Reichtum entdeckt. Und dieser Reichtum in diesem Film liegt meiner Ansicht nach einmal an den Plansequenzen. Ganz viele Einstellungen sind in einer Einstellung gedreht. Und in den schönen Rückblenden oder Vorblenden aus der Vergangenheit in die Gegenwart wieder zurück, die teilweise auch in der Farbe wechseln, also von Schwarz-Weiß auf Farbe und umgekehrt. Und das Drehen in Plansequenzen finde ich, also gerade beim Erstlingsfilm, besonders mutig, weil, wenn der Regisseur Danke sagt, dann bleibt die Szene so, wie sie ist. Und da kann man nichts mehr machen. Also dann gibt es keine Möglichkeiten mehr zu schneiden. Das heißt, die Einstellung, die Szene muss einfach stimmen. Wer von Ihnen war so mutig oder waren Sie beide gleichzeitig so mutig?
Wir waren beide gleichzeitig mutig.
Ja, gut. Ich muss noch was vorausschicken, und zwar möchte ich erwähnen, es gibt auf der DVD zu diesem Film eine Tonspur, da unterhalten sich die zwei über den Film. Und diese Tonspur war eine gute Quelle für meine Vorarbeit hier für dieses Gespräch. Und da geht es nämlich auch gleich los. Und zwar, Waller steht auf. Und da haben Sie, Herr Mauch, gesagt, dass Ihnen das Licht in der Küche nicht mehr gefällt. Warum nicht?
Also es tut mir leid, ich kann mich nicht erinnern, warum er irgendwas nicht mehr gefallen hat. Ja. Das ist alles schon Jahrzehnte her.
Ja.
Worum soll ich mich jetzt halten?
Ich weiß nicht, wann dieses Gespräch geführt wurde zu diesem Film.
Sie meinen jetzt in welcher Küche, bitte?
In der Küche, in der jetzt, was man jetzt hier auf der Leinwand sieht, wie er seinen Kaffee kocht.
In der Wallerschen Küche.
In der Wallerschen Küche,
ja. Nein, das würde ich jetzt nicht sagen.
Nicht sagen.
Nein. Da müsste ich mich jetzt umdrehen und müsste jetzt alles studieren und müsste jetzt wieder Argumente sammeln. Das lassen wir bleiben.
Ich kann das gut, okay. Ich kann es ein bisschen weiter rumdrehen, dann können Sie auch was sehen.
Nö. So. Nö. Ist alles ganz schön.
Kannst du dich vielleicht setzen, weil das ganze Licht von Herrn Mauch ist weg.
Okay.
Ja, das ist prima.
Dann ja, das mache ich.
Wir tun ja alles, was wir tun.
Ja.
Was bleibt uns denn heutzutage anders übrig?
Und ich nehme an, dass in dem Kamin kein natürliches Licht flackert.
Nee. Nein.
Das Licht, was jetzt, das ist wahrscheinlich eine Pizza, die im Ofen liegt. Mit Orangefolie.
Soll man das jetzt zugeben?
Nein.
Ich glaube, man kann das zugeben, das machen alle so.
Das ist eher ein Grund für uns, es nicht zu machen.
Okay, gut, und akzeptiert. Gut, gehen wir weiter zu der nächsten Szene. Jetzt kommt Waller zum Frühstück in die grässliche, wie sie auf dem Ton sagen, die grässliche Bahnhof, in das grässliche Bahnhofsrestaurant. Wie leuchtet man grässlich?
Man leuchtet gar nicht grässlich, sondern das ist ja schon grässlich
geleuchtet.
Gut, es ist ja schon grässlich geleuchtet und okay. Wir haben nur ein kleines bisschen zusätzlich genommen. Aber ja. Ich werde nicht anfangen, Bahnhofswirtschaften, die anderthalb halb kleine Miniszenen sind, anfangen auszuleuchten.
Okay.
Nein, nein. Ja. Wenn der Waller in der Szene steht und die Bahnhofswirtschaft ist grässlich, dann sind wir völlig zufrieden.
Gut, das ist in Ordnung. Gut.
Darf ich was jetzt dazu sagen?
Ja, gerne.
Also zu dem Thema Licht. Ich hatte einen jungen Produktionsleiter ursprünglich und der hat mich dann irgendwann in seiner gnadenlosen Unwissenheit gefragt, als Thomas die Lichtliste und Equipmentliste angemeldet hat. Er hat gesagt, ist denn dieser Mauch ein professioneller Kameramann, weil Thomas so wenig Licht bestellt hat für den Film. Und es gab nur dann eben bei den Nachtdrehs gab es halt dann zwei LKWs voll Lampen, aber sonst kann ich mir erinnern, dass es mit einer 2,5er und so weiter, also mit ganz wenig Licht eigentlich auskam. Und das war einer der ersten großen irritierenden Momente mit diesem jungen Produktionsleiter, wo ich mich von ihm getrennt habe. Und, ja. Und für mich ist es übrigens auch so, um da vorzugreifen, dass ich habe das vorhin jetzt in beiden Kinos auch nochmal angeschaut, was ich selten mache und auch da das Licht nochmal also auf mich wirken lassen und muss sagen, dass es mir eigentlich für den Film extrem entspricht, also die Zärtlichkeit wie mit Available Light und vor allem so Silber-Goldblenden, weißen Blenden gearbeitet wurde und wobei man sagen muss, du hattest bei dem Film ja auch Rainer Strohnuss, einen ganz großen Oberbeleuchter, der da auch hervorragend immer wieder zur Seite stand und die Dinge sehr gut gemacht hat.
Ich habe das angesprochen, weil auf diesem Begleitton zu dem Film einmal gesagt wird, dass der Film sich vom Dokumentarischen zum Surrealen entwickeln soll. Und das betrifft ja sicherlich auch die Beleuchtung, nicht wahr? Deshalb habe ich diese Frage gestellt. Aber wir können weitermachen.
Also wenn ich das als Frage ja. wieder auffangen darf, wenn sich das alles anpasst, dann ist es nicht mehr surreal. Ne?
Ja.
Wenn sich eine einzige Metapher verschiebt, dann ist das schon eine Sensation. Wenn sich aber alles gleichzeitig verschiebt, dann ist es ein Gag, auf dem viel zu viele Leute drauf rumsausen. Also nicht so viel, nicht so auffällig.
Kommen wir zum Waller. Wallers Gang geht los nach dem Frühstück und der geht und geht und findet das Grab von Angelika. So. Herr Wagner, Sie haben geäußert, dass das Team nach 2 Wochen unruhig wurde, weil zunächst nur viele Streckengängerszenen von Waller gedreht wurden. Gab es Krisensitzungen im Sinne von, mit meinem Geld machen Sie keine Kunst?
Ja, also,
aber Sie waren ja auch Produzent.
Ja, wir hatten natürlich sozusagen einen Drehplan gesteckt, der vor allem mit den Wettersituationen operiert hat. Das heißt, wir haben zuerst mal alles, was bei Schönwetter ablaufen sollte, hingemacht, sofern Schönwetter war, und hatten Coversets. Und jetzt war es aber so, dass die Wetterlage ziemlich ideal war. Es hat nicht geregnet, es war zwischendrin wolkig, was man im Film auch sieht, aber immer auch so eine gewisse Sonne da drin und eine ideale Außenbeleuchtung. Das hieß aber auch, dass wir eben eigentlich immer wieder den Waller über die Strecken erstmal laufen ließen und die Coversets nicht benutzt haben ein Stück weit. Und das hat die Leute nach 2 Wochen in der Tat nervös gemacht, weil sie das Gefühl hatten, in dem Film passiert ja nichts. Da gibt es ja keinen Konflikt, keinen Dialog. Der läuft immer stoisch vor sich hin. Und ich hatte auch mit dem Hauptdarsteller zunehmend Ärger, weil ich habe ihn sehr reduziert inszeniert und wollte auch, dass er eben die Verschlossenheit spielt und nicht zu sehr nach außen dringt mit seinen Gefühlen. Und dann hat er mir irgendwann auch vorgeworfen, du lässt mir nie zeigen, wie gut ich spielen kann, und war also total wütend auf mich. Und da hat sich wirklich was zusammengebraut und ich weiß nicht, ich habe es alle auch alles wieder vergessen, weil man muss mit Teamdynamiken immer wieder, wie soll ich sagen, rechnen und Teams sind einfach, es war übrigens ein sensationelles Team, wie so viele meiner Teams, die wir die wir hier hatten. Und es gab viele übrigens, die hier als Praktikanten gearbeitet haben und jetzt mittlerweile in der Filmindustrie sehr viele interessante Positionen bekleiden. Das nur am Rande. Mhm.
Darf ich dazu noch was sagen? Der Waller hatte das Problem, dass er Bühnenschauspieler war. Und Bühnenschauspieler sehen den Rahmen der Bühne, in dem sie spielen, und danach richten sie ihre Intention aus. Während wusste ja nicht, wie groß er in der Kamera ist. Und ich sagte dann immer, du bist sehr groß drin. Wenn du hier das und das machst, dann platzt die Leinwand. Ganz langsam schauen und dreh dich nicht so schnell um und das und jenes. Und das hat er dann ziemlich schnell kapiert und dann hatten wir überhaupt keine Probleme mehr.
Also, ich muss dazu sagen, dass Rolf Illig, ist mir vorhin auch nochmal aufgefallen, mit einer extremen Demut diese Rolle gespielt hat. Er ist eigentlich überhaupt keine Rampensau, wie man so am Theater mal sagt, sondern ein unfassbar genauer Arbeiter. Der hat vor allem auch beim Bayerischen Rundfunk war er der wichtigste Radiosprecher und er war gewohnt, an Formulierungen, an Kleinigkeiten zu feilen, in Extensio. Und er war also extrem bereit, sich da reinzuhängen. Also da will ich ihm auch gerecht werden. Und ich sehe das im Film auch, wie sehr er die Dinge auch wirklich verinnerlicht hat. Und aber wir hatten natürlich gewisse Kämpfe und aber Gott sei Dank auch eben gleiches Verständnis, wir zwei, wie das eben auf der Leinwand kommen würde. Es gab auch einen zweiten Film mit Daniel Olbryski, mit dem polnischen Schauspieler, der da auch relativ groß gespielt hat oft. Und dann haben wir eben auch wir beide gesagt, okay, wir drehen es jetzt, wie du es haben willst. Und haben das dann bei dem zweiten Film, bei Transatlantis, ihm dann im Kino gezeigt und da hat er übrigens dann auch sofort gesagt, okay, Meister Mauch, Meister Wagner, ich habe verstanden, ihr habt recht, ich mache alles, was ihr wollt. Das war ganz interessant.
Das hat er natürlich auf Englisch gesagt.
Ich möchte gern fortfahren mit dieser schönen Schwarz-Weiß-Einstellung. Ich zeige mal ein paar Bilder davon. Und das war für die Kameramann, glaube ich, eine gewisse Herausforderung, was das Licht angeht.
Nein, ich komme aus dem Schwarz-Weißen.
Sie berichten da von einem langen, von einem großen Blendenzug.
Ja, aber das nicht diesmal. Das war eine andere Geschichte. Ja. Die Blendenzieherei, die vergesse ich immer, sobald sie passiert sind. Das ist eigentlich wichtig. Das ist nur manchmal, um stundenlang an Zusatzbeleuchtung zu sparen. Deshalb mache ich manchmal sehr viele verrückte Geschichten mit der Blende. Und die muss ich selber machen. Das können die Assistenten nicht, weil sie nicht genau wissen, was ich für einen Ausschnitt habe. Aber diese Schwarz-Weiß-Geschichten, die machten mir überhaupt keine Schwierigkeiten, weil ich aus dem Schwarz-Weißen komme. Wir haben ja angefangen mit Schwarz-Weiß.
Ja, gut. Aber Herr Wagner hat sich dazu geäußert, zu dieser Szene. Und zwar, das ist filmisches Erzählen, wie es mir gefällt.
Diese da?
Ja.
Ja.
Na, die also, nicht diese da.
So. Ja, ist mir klar, ja. Ja. Das hat für mich einfach damit zu tun, dass mich zum einen natürlich so ein Realismus interessiert und zum anderen aber eine ganz klare Überhöhung. Und ich habe jetzt auch gelesen, jetzt in dieser wunderschön gemachten Broschüre von dem Marburger Kamerapreis, dass das sehr viel mit Realismus auch zu tun hat, was Thomas Mauch macht. Aber ich glaube, dass die entscheidende Dimension die Überhöhung ist in dem Realismus. Das ist nicht zu verwechseln mit Naturalismus, sondern es ist im besten Sinne ein Realismus. Und es gab immer den Wunsch oder auch den Willen, den Druck oder den starken Willen auch von Thomas immer für solche Dinge mit zu pushen oder auch einzufordern oder ist auf sowas sofort eingegangen. Das heißt, es muss immer auch ein bisschen nicht bigger than life sein, aber es muss irgendwas drin sein. Und das ist zum Beispiel so eine Szene, wo ich finde, da fängt der Film an, also noch weiter zu träumen und noch weiter sozusagen in so eine visuelle Erzählung reinzugehen. Und ich muss vielleicht auch erzählen, ich war ja sehr jung damals, 25, 26, als ich den Film angegangen habe und habe da auf vielen Festivals, Max Offels im Hof, was weiß ich, in München, in Berlin, mir Kameraleute angeschaut und auch quasi in meinem Alter und sonst wie. Und ich bin immer wieder bei Thomas Mauch hängen geblieben und fand immer wieder die unterschiedlichste Filme von ihm im Laufe der Jahre eben spannend und habe mich das anfangs natürlich gar nicht getraut, ihn zu fragen. Und dann aber das Glück gehabt, dass, gut, ich habe im September das Drehbuch dir geschickt, da war bis Weihnachten erstmal keine Antwort und ich dachte, naja gut, so im November, Anfang Dezember, ja vergiss es, einfach blöder Plan gewesen. Und dann am ersten Weihnachtsfeiertag bei mir zu Hause ging das Telefon um 22:45 und dann war Thomas Mauch am Telefon, gut gelaunt und so ging es los, das war sehr schön. Und natürlich hat es sehr viel mir auch Basis gegeben, dass Thomas viele dieser Ideen auch bestärkt hat und ich auch zum Beispiel fragen konnte, wie siehst du das, können wir so radikal sein, das und das zu machen? Und dann hat er oft sagen können mit seiner Erfahrung und Kompetenz, ja, das lassen wir besser, aber das können wir machen. Ja, und der Thomas ist da auch in vielfacher Hinsicht extrem uneitel, weil er dann einfach sagt, komm, das machen wir jetzt, das probieren wir. Und das ist immer sehr, sehr toll gewesen. Und was für mich eben eine wichtige Erfahrung war, immer dieser Versuch, eben aus diesem Material bestimmte Atmosphären rauszukitzeln. Und diese ist unerklärlich schön für mich auch, weil das eben mit einem unfassbaren Schwarz-Weiß-Atmosphäre einhergeht, wie diese Frau zu dem Kind geht. Also das ist ja nochmal eine Vision oder ein Flash in der Rückblende. Oder also das ist das, was mich eigentlich beim Filmemachen interessiert, ganz stark. Also solche Ebenen, die also eher so einen fantastischen Realismus schwebt mir davor.
Ich würde das gerne aufgreifen, um halt generell über die Zusammenarbeit zwischen Regisseuren und Kameraleuten zu reden. Es gibt ja berühmte Kameraduos, zum Beispiel Sönnequist mit Bergmann und so weiter. Es gibt aber auch Leute, die nach Genre sich ihre Kameraleute aussuchen. Wie stehen Sie dazu? Würden Sie das vorteilhaft empfinden, wenn man immer miteinander zusammenarbeitet? Zum Beispiel auch wie Bertolucci mit Snoraro.
Das kann genauso gut sein wie schlecht sein. Das liegt immer kommt auf die Zusammenarbeit dieser Leute an. Ich habe da eigentlich immer festgestellt, dass wenn Leute lange mit dem gleichen Kameramann arbeiten, Regisseure, dass sie das nach 4, 5, manchmal auch schon nach 3 Filmen nicht mehr tun. Und man merkt es manchmal den Filmen an und manchmal merkt man es den Filmen nicht an. Da müsste man sich damit befassen, aber es ist sehr schwierig rauszukriegen, ob sich das zum Guten entwickelt, zum Schlechten entwickelt. Da müsste man das Buch kennen, müsste man die Diskussion kennen. Das ist alles viel müßige Arbeit, die dahinter steckt.
Okay, mir ist es nur aufgefallen, zum Beispiel im Fall Scorsese, der hat zum Beispiel mit Balhaus gedreht, Age of Innocence, und hat mit Robert Richards gedreht, Bring Her Out the Dead, heißt es. Bring Her Out the Dead. Und völlig unterschiedliche Filme, ja. Und da kam ich auf die Idee, dass er hat sich die Kameraleute danach ausgesucht. Ja.
Ich weiß es nicht, wie der das macht, aber ich habe immer festgestellt, dass vielleicht, obwohl ich das jetzt zu meinem Nachteil sage, Kameraleute in diesem Fall doch etwas überschätzt werden. Kameraleute entwickeln sich nach den jeweiligen Aufgaben, die man ihnen stellt, nach den jeweiligen Drehbüchern, die sie vor der Nase haben und nach den jeweiligen Regisseuren. Hinterher ist dann sehr schwer festzustellen, wie denn wirklich diese und jene Entscheidung entstanden ist. Und es ist auch langsam müßig, ne? Das eigentlich nicht sehr interessant ist, dann festzustellen.
Okay.
Es ist jedes Mal anders in Situationen. Als Kameramann ist man ja nicht eine Art von Gott. Der Regisseur übrigens auch nicht. Aber man teilt sich dann vielleicht dieses Gottsein irgendwie so in der Mitte. Ne?
Manchmal scheitert es ja auch in der Verfügbarkeit. Ja, ganz einfach. Wenn ich an Ihre Filme mit Werner Herzog denke.
Darf ich mal kurz? Ich würde gerne was dazu sagen, weil das eine sehr interessante Frage für mich auch ist. Ich mag sehr gerne Landschaftsfilme und da glaube ich, dass, ich meine, es gibt in Deutschland oder generell jede Menge hervorragende Kameraleute und da hat man eigentlich die Qual der Wahl, um es mal so zu sagen. Es gibt jetzt nicht 50, aber es gibt in Deutschland auch ganz nett viele, die ich sehr hoch schätze. Für mich ist aber zum Beispiel eben das Phänomenale, dass Thomas vor allem mit Landschaft ungemein genau umgehen kann. Und es ist auch zwischendrin, zum Beispiel auch bei Jan Schütt in diesem Amerika-Film, da gibt es irgendwo in Polen oder eine Landschaft, die Thomas in der Totalen zeigt, wo man einfach sagt, das ist eigentlich ein totales Nicht-Motiv. Aber dieses Bild leuchtet daraus und das hat mich immer sehr, sehr fasziniert. Und in unserer gemeinsamen Entwicklung, wir haben dann jetzt als letztes nochmal vor 2 Jahren 24 Stunden Bayern das Vergnügen gehabt, einen kompletten Drehtag zu machen, dokumentarisch. Das war einfach eine Riesenfreude, weil wir uns einfach fast blind verstanden haben und uns auch sehr genau kennen. Und ich da auch weiß, wenn Thomas das und das macht und bewegt und die Kamera bewegt vor allem, dass das eben faszinierend und gut ist. Aber sicherlich gibt es auch vielleicht mal den Punkt, dass man sich dann zu sehr schon eingespielt hat. Und also da muss man immer den Challenge vielleicht suchen auch. Also das hat zwei Seiten.
Gut, Herr Mauch, wenn ich an Ihre Filme mit Werner Herzog denke, hat er sicher geglaubt, dass Sie einmal seine Vision verwirklichen können, aber auch, dass er Ihnen einiges zumuten kann. Wie man gestern gesehen hat, im Akirre war das ja wirklich auch eine körperliche Herausforderung, sowas zu drehen. Kennen Sie Angst vor einem Film? Kennen Sie Angst vor Regisseuren, die Sie noch nie kennen? Oder vor einem riesen Budget?
Vor einem Budget habe ich keine Angst, nein. Aber das kriegen wir immer klein, ne? Ja. Das Problem ist, dass mit dem Herzog, der Herzog hatte eigentlich auch nie Angst vor jemandem, außer dem Kinski. Das heißt, der Kinski hat es dem Herzog dann beigebracht, dass er vor ihm Angst zu haben hat. Ne? Das hat auf jeden Fall funktioniert. Aber egal wie, der Herzog glaubt nicht, dass es möglich ist, dass der Film dann nicht von ihm ist. Und das war sehr angenehm, denn er hatte keine Angst. Der Herzog hat keine Angst, dass er überfremdet wird, dass irgendetwas passiert, was gegen seinen Willen und gegen seine Intention ist. Und das war sehr angenehm. Also man konnte ihm sehr viel zumuten.
Ja, gut. Ich habe diese Frage gestellt, kennen Sie Angst vor einem Film, weil Sie einmal geäußert haben, ich darf Sie zitieren, manchmal habe ich Minderwertigkeitskomplexe und denke, ich bin nicht gut genug für dieses und jenes. Und manchmal mache ich geniale Sachen und niemandem gefällt es. Zwischen diesen Polen gibt es eine andauernde Bewegung und Entwicklung.
Ja, das ist richtig. Ja. Zu diesem Satz würde ich heute noch stehen.
Ja, okay. Ärgern Sie sich über Fehler?
Ja, logisch.
Ja.
Manchmal sind aber Fehler positiv, weil sie einen auf Ideen bringen.
Ja, okay. Ich kam darauf, weil ich vor kurzem Spiel mir das Lied vom Tod wieder gesehen habe, der lief im Fernsehen. Da gibt es ein ganz langes Traveling mit Claudia Cardinale und das ist komplett unscharf. Das wird gegen Ende wird zwar kurz scharf, aber es sind höchstens 10% der gesamten Einstellungen, die wirklich scharf sind. In diesem teuren Film hat man das drin gelassen.
Ich weiß nicht, wie das entstanden ist. Drin gelassen ist natürlich übertrieben, denn wenn jemand dreht, und das hat man ja auf Kamera gedreht, dann weiß der natürlich, dass es unscharf ist. Ich weiß auch nicht, wie das entstanden ist, die Idee. Wahrscheinlich haben die irgendwie geblödelt, irgendwas gemacht, irgendeine Probe mitgedreht oder sowas und hinterher haben sie gesagt, ach, die Katharin findet das so schön, tu es doch mal rein.
Könnte sein, ja.
Ja.
Ja, ich wollte einfach nur mal hören, wie weit ihre Toleranz geht.
Na, meine Toleranz die Toleranz, die ist nicht sehr groß gegenüber den Fehlern, aber manchmal sind die Fehler toleranter gegen mich.
Ja. Okay. Herr Wagner. Sie haben auch mit anderen Kameraleuten wie Jürgen Jokes und Jana Marzig zusammengearbeitet. Wie gestaltet sich bei Ihnen die Zusammenarbeit mit Ihren Kameraleuten? Ich habe hier ein paar Drehskizzen von Ihnen. Können wir mal zeigen. Einmal diese.
Und dann noch eine. Das ist von Waller, ja. Genau.
Das ist von Waller. Die haben wir geschickt, netterweise. Ja, Sie haben natürlich schon einiges gesagt über die Zusammenarbeit, wie Sie die Zusammenarbeit sehen mit Kameraleuten. Sagen wir mal, aber jetzt kommen wir zur Vorbereitung. Mhm. So was geht ja der Vorbereitung. Machen Sie das schon im stillen Kämmerchen oder machen Sie sowas gemeinsam?
Also interessant ist, dass jetzt auch vor allem mit Thomas und auch Jürgen Jürges zum Beispiel technische Fragen, welche Linsen werden da genutzt oder wie viel Licht oder was weiß ich, das spielt da nicht so eine große Rolle. Wir reden da viel mehr über Atmosphäre. Der andere Punkt ist, wenn man über Auflösung redet, was mir den größten Spaß immer gemacht hat, auch vor allem mit dir, Thomas, ist Motivsuche, ausführliche Motivsuche, weil da haben wir eigentlich eine sehr freie, fantasievolle und kreative Zeit, wenn immer dann schon irgendein Aufnahmeleiter mittappert und mitschreibt und alles irgendwie klein macht und wo sollen die LKWs stehen, da kriege ich den Föhn. Ja, und das ist das, Zum Beispiel bei Waller haben wir zwei da sehr viel auf, also ich hatte da unfassbar viele Motive ausgesucht und die haben wir dann einmal in einer Woche abgefahren und uns, da sind uns eigentlich die wesentlichen Themen oder auch dann, sagen wir mal, Filetstücke des Films eingefallen im Zusammen. Aber viele Dinge kamen dann auch von Thomas, also beispielsweise diese Sache mit der, also in dem Drehbuch steht Selbstbegegnung als Überschrift in der Szene, als dann Baller eben alt läuft und dann fährt die Kamera runter, diese Einstellung, und dann wird es schwarz-weiß und dann kommt der junge Baller rein. Das ist ja wirklich eine magische Geschichte und es ist so entstanden, dass da an der Stelle standen wir da und dann habe ich zum Thomas gesagt, da könnte ich mir vorstellen, in der Ecke könnte diese Selbstbegegnung stattfinden, und habe ihm gezeigt, dass da eine, was ich beobachtet hatte, eine Eisenschwelle ist und dann kommt eine Holzschwelle. Das ist ein Übergang sozusagen von verschiedenen Phasen. Und dann hat der Thomas gesagt, ja, das ist interessant, weil Fellini, wie heißt der Film, La Nave Va, oder?
Ja, das Ding ist der Traum, das ist ja auf dem Meer.
Ja, genau, aber da gab es
ja kaum Eisenbahn.
Nee, aber da gab es eben den Übergang, wo das, die Farbe verschwindet in Schwarz-Weiß, hast du mir erzählt. Und so hat sich das dann einfach in ein sehr freies Gespräch entwickelt und hat uns quasi den Weg geebnet. Und zum Beispiel, wir zwei sind, glaube ich, so getaktet, dass wir keine obermäßigen Auflöser sind. Ich halte persönlich von Storyboarding dann was, wenn man eine richtig aufwendige große Szene hat mit Komparsen und so weiter, oder wenn der Aufwand wirklich groß ist, aber wenn ich jetzt in eine Küche reingehe, also entweder haben wir im Vorfeld wirklich eine Idee, was die Kamerafahrt anbelangt, die also massiv ist, oder ich gehe da rein und sage, okay, jede Art von, wie auch immer, Gegenschuss und sonst was, das löst sich von selber. Ich hasse auch diese Fragen immer, wie viele Einstellungen willst du machen? Verstehe natürlich das Team, dass die das wissen wollen, aber ich halte das übrigens auch für einen völligen Fehler, eben diese standardisierte Art des Schneidens und des... Der Film Waller hat zum Beispiel eben einen ganz anderen Fluss, weil wir immer wieder versucht haben, und das ist aber auch die große Verdienst von Thomas, weil er das kann, quasi an den Puls der Szene ranzukommen mit der Kamerabewegung. Und eine der faszinierendsten Dinge für mich ist übrigens im Schneideraum später, also die Verbindung der Kamera von Thomas mit dem Schauspieler ist in der Art, dass wir im Schneideraum gesehen haben, wenn der Schauspieler aufsteht, dass die Kamera zwei Einzelbilder vorher nach oben geht. Das heißt, er hat die Bewegung also in einem Mühbereich antizipiert. Ja, das heißt, er ist so in dem drinnen, ja, und wenn auch der Schauspieler sich weiter nach links oder rechts bewegt, dann ist das immer irgendwie eine unglaublich geschmeidige Bewegung. Und das ist natürlich, sagen wir mal, auch von Anfang an so gewesen. Wir zwei haben uns dann da hinter Ari in einem Café getroffen, mal zum ersten Mal, und haben dann 6 Stunden über Filme gesprochen. Und ich war natürlich sehr fasziniert von damals auch Tarkovsky oder Angelopoulos, das waren auch meine Steckenpferde, und da haben wir uns natürlich irgendwie auch getroffen und über die langen Einstellungen und Plansequenzen geredet. Und das ist natürlich auch die Radikalität, in diese Ruhe reinzugehen, hatte ich auch ganz große Angst davor, ob das wirklich dann auch beim Publikum aushält. Aber letztlich, wir zwei hatten dann vor 2 Jahren noch eine Tour mit dieser 4K-Version im Allgäu, haben wir den Film nochmal gezeigt und Thomas ist mitgefahren. Und da hatte Thomas was Wesentliches gesagt. Ihm ist eingefallen, wir haben den Film damals völlig unspekulativ gemacht. Und zwar so, was wir in dem Moment empfunden haben, was das Richtige für den Film ist. Da gab es keinen Redakteur, keinen Auftraggeber, keinen Verleiher, keinen kommerziellen Aspekt. Und das war übrigens auch mein Grundansatz. Ich habe damals mein erstes Drehbuch professionell geschrieben, mit ein bisschen Geld der Bayerischen Filmförderung. Ich habe gesagt, ich möchte einmal in meinem Leben ein Drehbuch schreiben, so wie ich mir glaube, dass das funktioniert. Und zum Beispiel die große Rückblende ist mir vorher nochmal aufgefallen. Die würdest du heute in keiner Drehbuchdiskussion durchkriegen, weil die Leute sagen würden, das ist unorganisch. Du verlierst den alten Waller viel zu lang. Du bist da, weiß nicht wie viele Minuten, 20, 30 Minuten in der Rückblende drin. Aber das ist unterm Strich ehrlich völlig egal. Weil du bist in der Emotion, in dem Herz der Geschichte drin. Und das war eine Verbindung zwischen uns beiden, wo es ständig immer nur um die Suche ging, was ist auch eigentlich gar nicht so eitel, sondern uneitel. Was ist da momentan los? Was müssen wir erzählen? Und Thomas war übrigens dann auch, wir hatten keine technischen Möglichkeiten. Zum Beispiel ist da einmal so eine Kranfahrt, die völlig aberwitzig durch die Bäume geht. da hatten wir den Ruthmann Steiger, also so ein Gerät, wo man früher die Lampen geputzt hat oder repariert hat. Das haben wir als Kran gehabt, ja, so ein Wackelding. Und dann hat sich der Thomas, ja super, egal, machen wir, ja. Das mache ich dir schon. Und dann hat er sich da reingestellt, da oben in den Korb und ist hochgefahren. Das Ding hat so wie ein Kuhschwanz gewackelt und hat dann einfach mit Schwenks das ganz toll abgedingst. Und unten, als der Korb ankam, sind 6 Leute gestanden, die den aufgefangen haben, dass es nicht unten so einen Bums macht. Ja. Und das war einfach herrlich. Und das ist eine wunderschöne Einstellung, die wir da improvisiert haben. Das hat dann 50 Mark damals gekostet, bei der Stadt ausgeliehen und super Kamerafahrt. So haben wir da gearbeitet.
Entschuldigung, wenn ich noch mal was zu der Schwarz-Weiß-Farbe-Überblendung sagen darf, von dem alten Waller auf den jungen Waller und umgekehrt. Das sind Dinge, die ich sehr liebte, denn enger haben wir die zwei Figuren nie zusammengebracht, dass die Bewegung weiterging, eine Fahrt ging weiter und es wurde schwarz-weiß und es war der junge Waller und es wurde wieder farbig und es war der alte Waller. Ich habe da nicht gewusst damals, wie macht man das am besten und war so naiv und habe einen ganz bedeutenden Mann angerufen, nämlich den Wim Wenders. Und sage, lieber Wimmy, kannst du mir sagen, wie du das machen würdest? Und darauf hat Wimmy, die Sekretärin hat mir schon gesagt, Herr Wenders hat überhaupt keine Zeit, sich mit Ihnen zu unterhalten. Dann sagt er, fragen Sie doch mal. Und dann kam Wimmy und redete eine halbe Stunde lang. Und das Interessante war, dass er dann sagte, also da braucht man einen Dub hier und einen Dub da und dann gehört das hier und das macht man sich. Und in Rom können die das ganz vorzüglich machen und ich habe innerlich hochgerechnet, was das kostet. Und wusste ganz genau, lass ihn reden, das ist ein reizender Mensch, der Bibi. Aber das ist reiner Unfug, was der sagt, wir haben nie das Geld. Wir müssen das wirklich primitiver und einfacher machen. Okay, so ähnlich.
Ich finde es das toll, dass Sie so auskunftsfreudig sind, aber wir kommen ein bisschen beschleunigt mit der Zeit und so.
Oh Gott.
Ich werde jetzt mal, es gibt eine lange Sequenz, die fängt hier mit dem Stein an, wo Waller beobachtet, das ist eine Rückblende, diesmal in Farbe, wie Kinder oder er selbst als Kind, Rückblende eben, Steine auf die Schienen legt, was wir alle mal gemacht haben, und zu spät in die Klasse kommt. Kriegt Ärger mit dem Lehrer und werden in die Ecke gestellt. Und dann kommt er aus der Schule und dann kommt er an der Torffabrik vorbei und wird dann gleich aufgefordert, mal ein bisschen zu helfen. Und die Rückblende endet interessanterweise damit, dass der alte Waller die Steine der Erinnerung wegstößt. Hm. Nicht wahr?
Ja.
Das fand ich einen gut, sehr schönen Einfall. Ja, hierzu gibt es, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Sie haben von außen beleuchtet, vermutlich. Hat Sie HMIs eigentlich? Ja, schon.
Ja, aber drinnen war es relativ dunkel, also man konnte nicht so viel Licht da reinblasen.
Ja.
Das heißt also, es war natürlich von außen.
Von außen,
ja. Aber das wesentliche Fenster musste man natürlich vermeiden, weil da ein Papier davor hing. Aber sonst war das ideal. Diese ganzen Allgäuer-Motive waren sehr ideal.
Ja. Dann, jetzt kommen wir zu der spannenden Szene. Der Gang von Wallert über die Schwellen, wo die Schwellen wechseln von Stahl auf Holz und die Füße wechseln, die Personen wechseln. Ich mache das mal, wir haben es alle im Film gesehen, ich zeige es also hier nochmal sozusagen als Stopptrick, hier geht schon Farbe etwas verloren und da taucht schon der Fuß wieder auf. So. Und ich habe gezählt, es sind höchstens 3 Schwellen, auf denen man keinen Schuh sieht. Das heißt, Sie haben den Schauspieler so schnell ausgewechselt oder wie haben Sie es gemacht? Der ist weggesprungen?
Der ist überhaupt nicht gesprungen, der hätte ja den Ton gestört.
Ja.
Der hat elegant sich abseits gehalten und der Dings kam von der Seite rein, der junge Waller.
Das heißt, Sie haben es auch noch mit Synchronton gedreht, ohne Kommandos und so?
Ja, ja.
Mein Gott. Das finde ich toll. So, eine andere Szene. Waller erinnert sich, macht ein kleines Nickerchen und im Traum hört er einen LKW und erinnert sich an eine Szene aus dem Krieg. Da gibt es einen heftigen Regen. Haben Sie den Regen selbst gemacht? Er sieht total echt aus.
In der Total war er echt.
Ja.
Denn das haben wir noch nicht geschafft, einen Regen in der Total künstlich herzustellen. Das ist ein bisschen schwierig.
Und das ist vermutlich im Stand gemacht, nicht in der Fahrt.
Ja. Das müsste man sehen. Ich glaube, wir haben es dann in der Fahrt gemacht. Kannst du dich erinnern? Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Muss man gerade blättern.
Ja. So. Aber Sie gehen jetzt nicht die Einstellung für Einstellung
ich
durch?
Ich gehe nicht alle Einstellungen durch.
Dann kommen wir nämlich bis heute Nacht.
Ja, eben. Nein, wir können auch nicht überspringen. Also auf jeden Fall kommt er hier raus und das fand ich sehr schön, wie er sich in Schwarz wieder in Farbe verwandelt und er noch völlig verwirrt ist und nachguckt, ob da wirklich ein LKW steht. Nicht wahr? Das hat mir an diese Szene gefallen. Jetzt, das war eine rein technische Frage, Sie sagen in diesem Begleitton, dass Sie auf den Dolly, Sie haben einen Schienenwagen gebaut, eine Dresine. Und auf diese Dresine haben Sie auch noch einen Kran gebaut?
Ja.
Ja.
Aber einen Kleinkran. Ne?
Einen Kleinkran, so ein Jibarm, oder?
Ja, so ein Jibarm, der so 1,50 Meter höher ging.
Ja. Da gibt es nämlich hier eine Szene, die ist damit gedreht, wie der Waller versucht, wieder diesen schiefen Kilometerstall wieder aufzurichten.
Da haben wir auch uns ja unterhalten, ob das nicht zu naiv ist, denn so ein Kilometerstein versinkt ja dann in den Steinen und es ist nahezu unmöglich, selbst für eine Maschine das glaubst du bestimmt.
Ja. So. Jetzt kommen wir hier zu einer Plansequenz, wo das geklaute Mehl gegen Kohlen ausgetauscht wird.
So. Das sieht man eben nicht, wie es gegen Kohlen ausgetauscht wird. Das sieht man dann erst, wenn es untersucht wird.
Aber es passiert hier. Ja. Und diese Einstellung ist ganz durchgedreht, bis das Mehl ausgepackt ist. Sie haben das Licht verändert. Angelika geht zum Auto und schaltet das Licht, die Scheinwerfer des Autos ein. Und das Licht ist verlängert auf sein Gesicht. Hm. Nicht wahr? Hat mir gut gefallen. Man könnte es natürlich auch ganz anders machen. Man könnte natürlich hingehen, sie beugt sich ins Auto, man sieht den Lichtschalter, das Licht geht ein, die Scheinwerfer sieht man, sein Gesicht, wie es geblendet wird. Aber sie haben sich dafür entschieden, alles in einer Einstellung so zu drehen. Was ist der Vorteil und was ist der Nachteil von solchen Einstellungen?
Es wird immer behauptet, dass wenn man viel schneiden kann, der Film Tempo gewinnt. Nun ist dies einer der Filme, wo wir an Tempo nicht so wahnsinnig interessiert waren. Das ist ein sehr langsamer Film. Und ich glaube, auch wenn man einen Schalter sieht, der eingeschaltet wird, ist das vielleicht interessant, wenn es sich um eine Dynamitexplosion in einem Bergwerk handelt. Aber derartig große Motive gab es ja bei uns nicht. Das heißt, wir wollen nicht aus Schnittgründen irgendeine falsche Dramaturgie einsetzen. Das haben wir immer gehasst.
Gut.
Aber man hat natürlich schon das Problem, dass man bei diesen langen Einstellungen dann natürlich festgelegt ist. Und ich hatte im Schneideraum schon, wie man heute sagt, Editoren, nicht mehr Cutter oder Kötter, die dann da rumgeflucht haben, weil sie gesagt haben, jetzt kann man das nicht schneiden, weil wir kein Nicht-Schnittmaterial hatten. Aber natürlich, Thomas wollte ja das auch nicht, jetzt diese komplizierten Fahrten, dann, dass die zerschnitten werden. Schwierigkeit ist natürlich nur, dass man da aus dem Rhythmus dann nicht rauskommt. Das heißt, wenn der inszenatorisch nicht stimmt, dann hast du immer plötzlich eine Länge oder das ist die Herausforderung. Aber dann, wenn es eigentlich aufgeht, dann ist es viel, viel interessanter für das Publikum, einen Film in so langen Einstellungen zu beobachten. Ich weiß nicht, ob es auch daher kommt vom Theater, dass wir da gewöhnt sind, auf die Bühne zu schauen und selber den Überblick zu haben. Man kann natürlich auch Sachen schneiden, das ist auch klar, das ist auch wunderbar. Aber ich glaube, die Magie des Kinos hat schon auch mit langen, also vor allem, wenn man auf der Leinwand was anschauen kann, hat man viel mehr Fläche und Breite als im Fernsehen und auf den Monitoren heutzutage.
Die ganze Sache ist natürlich heimtückisch, wenn man als Kameramann mit dem Regisseur ihn zu einer langen Plansequenz überredet und dann ist dieser Mensch dann nachher mit der Cutterin richtig allein im Schneideraum und muss dann seine Ideen so richtig, richtig vertreten. Ne? Und da habe ich dann ein bisschen doch manchmal Mitleid mit meinen Regisseuren gehabt. Aber die haben das bisher ganz gut überstanden.
Okay. Ja, war da auf der hinteren Zugplattform. Da berichten, ich gehe wieder kommen wieder auf den Kommentar zu dem Film zurück. Ja. Da berichten Sie in Ihrem Kommentar zum Film, dass Sie Ihre Komparsen verärgert haben, weil es Schwierigkeiten mit der Organisation und dem Timing gab. Wie planen Sie Ihre Einstellung? Manche Kameraleute sagen, das sei Sache des Regisseurs. Diese Einstellung aber ist ein Beispiel, dass Regie, Kamera, Regieassistenz, Aufnahmeleitung perfekt zusammenarbeiten müssen.
Jetzt sehe ich nicht gerade, was ich jetzt
meine. Ach so, das ist ja...
Ach so, hinten.
Das. Ja, er geht hinten auf die hintere Plattform und am Ende kommt dann auch noch auf Kommando ein Auto vorbei.
Auf Kommando nicht, nein.
Nicht auf Kommando.
Das haben wir bestellt, das Auto. Ich meine, nicht, dass wir ein Stoßgebet gen Himmel geschickt haben, weil nein, das Auto so nicht.
Kein Kommando zum Auto oder zum Aufnahmeleiter.
Ja.
Natürlich. Ja. Wollen Sie was sagen über diese... über die Organisationsgeschichten, die das angeht. Wir können es auch überspringen.
Man vertut sich natürlich mit solchen Dingen, wenn eine Eisenbahn bewegt werden soll und zum Beispiel so ein Auto dann in Timing gebracht werden muss. Das dauert natürlich stundenlang und wir hatten an dem Drehtag sehr viel mehr und hatten eben 50 oder 80 Komparsen bestellt, wollten auch noch was anderes drehen und das hat aber alles nicht so geklappt. Aber dafür ist zum Beispiel diese Einstellung für mich auch. Ich sage dann immer, es hat für mich Gültigkeit, ich würde es nicht anders drehen. Also die passt dann auch, aber das ist halt übrigens auch für mich ein sehr interessanter Vorgang. Wenn ich auf was neidisch bin, ist bei den Amerikanern, dass die, wenn die was drehen, dass sie es richtig drehen. Wenn man mehr Zeit hätte bei uns, dann könnte man natürlich auch mehr solche Qualitätssachen herstellen. Wenn ich aber immer, und das ist wirklich das Einzige, was ich an meinem Beruf hasse, dass man immer unter dieser Zeitknote steht und eigentlich immer einer hinter dir steht und dich pusht. Und es ist hier so eine Geschichte gewesen, wo uns eigentlich der Drehtag eigentlich aus dem Ruder gelaufen ist, aber wir haben trotzdem schöne Sachen geliefert, in Anführungsstrichen.
Ich wollte noch was sagen. Nein, hier vor dieser Leinwand saßen schon einige Kameramenschen und die haben sich folgendermaßen geäußert. Robbie Müller bedauerte, dass er bei den Drehs in den USA die Technik nicht loswerde, dass man nicht frei sei. Raoul Coutard hat mit Godard verabredet, dass die komplette 35mm Ausrüstung in den Kofferraum eines PKWs passen müsste. Und ich denke, das ist ein guter Anlass, ein wenig über Filmtechnik zu reden. Wir gehören ja noch zu einer Generation, Sie nicht, aber wir zwei, die Darmstrümpfe für Objektive gewickelt haben. Ich war als Weichzeichner. Und wo der Kameramann am Set der Einzige war, der das Bild gesehen hat, es gab noch nicht mal eine Videoausspielung, die kam auch erst später. Und durch die Digitaltechnik hat sich das Drehen ja heute total verändert. Und finden Sie die Möglichkeiten eigentlich reizvoll, die man heute hat mit den neuen Digitalkameras, mit Monitoren am Set, auf dem man das Bild perfekt kontrollieren kann? Oder sogar die Möglichkeit, gibt es ja auch noch mit Kameradrohnen zu gehen, auch im szenischen Bereich.
Das ist ja alles sehr nett, aber leider werden die Filme dadurch nicht besser. Mein Problem ist, das heißt, das ist das Problem aller jungen Leute hauptsächlich. Es ist wesentlich leichter, mit einer Digitaldramenkamera zu drehen, wie mit einer normalen Kamera. Das Licht ist meistens überhaupt kein Problem, denn diese Dinger sind derartig empfindlich, dass sie fast alles machen können. Ergebnis, alle jungen Leute glauben, wenn sie 14 Tage sich damit beschäftigt haben, sie sind Kameraleute.
Ja, die Kontraste müssen natürlich trotzdem bewältigt werden.
Nein, das geht, auch das kann man machen. Es geht bei der Digitalgeschichte grundsätzlich alles. Das Pech ist nur, dass jeder sich dann einbildet. Es gibt hunderttausende junger Leute in der Welt, die glauben, sie seien Kameraleute. Ergebnisse werden sehr, sehr schlecht bezahlt. Ich war letztes Jahr in Persien, im Iran, und habe die dortigen Akademien gefragt, bei denen ich zu Gast war, ob das bei Ihnen genauso ist. Und sagte, es ist genauso bei uns auch. Die Digitaldings haben die alten Leute fast brotlos gemacht und die Jungen werden schlecht bezahlt. Das ist die Situation. Ich weiß nicht, worüber Fortschritt nun wiederum der Alten liegt. Abgesehen von Reportagen, da gibt es hinreißend schöne Möglichkeiten, die neu sind.
Ja, die Entwicklung ist erstaunlich. In dem Kamerafestival in Bydgoszcz in Polen gibt es auch schon Preise für Filme, die mit dem Handy hergestellt sind. Das möchte ich nur erwähnen. Kamerafilter, haben Sie gerne Kamerafilter eingesetzt? Oder auch andere im Kopierwerk Mittel, Bleichbad Überbrückung zur Kontrasterhöhung.
Nein, das habe ich nie gemacht.
Haben Sie nie gemacht?
Das habe ich nie gemacht.
Ja.
Deshalb nicht. Wir haben lediglich Gelbfilter bei Schwarz-Weiß, vielleicht Rotfilter für besondere Effekte bei Schwarz-Weiß, aber Farbe und Schwarz-Weiß gibt es eigentlich nur noch diese Tageslichtfilter und diese Geschichte, die man als Ausgleich nur mal braucht, aber sonst war kein Aufwand.
Okay. Ja, es ist nicht zu bestreiten, dass es in der Kameraarbeit auch Moden gibt. Es gab mal eine amerikanische Serie, ich habe den Titel vergessen, da fing man plötzlich an, wieder mit Kurbelkopf zu drehen und das dann immer so kleine Ruckel zu verursachen in der Kamera, einfach die Kamera sinnlos, aber irgendwie zu bewegen. Ich fand es jedenfalls sinnlos. Publikum wird einige andere Meinung sein. Auch Achssprünge spielten plötzlich keine Rolle mehr. Ja, das sieht man auch häufig heute noch. Und dazu hat Ihre langjährige Assistentin Judith Kaufmann, die war glaube ich 8 Jahre lang bei Ihnen Assistentin, nicht wahr? Die hat einmal dazu gesagt, dieses Wackelige, das über die Achse springen, hat auch zum Teil etwas Ignorantes der Handlung gegenüber, weil man eigentlich dauernd beim Zuschauen gestört wird. Und weiter, man hat nur Angst davor, dass es zu sauber ist. Aber das allein ist zu wenig, um Ausdruck zu schaffen. Also darum geht es ja um Ausdruck.
Ja, da hat sie schon recht.
Ja.
Da hat sie schon recht. Wiederum, die Achsengeschichte, das ist eine Geschichte, wo man lang drüber diskutieren könnte, aber doch am besten nur am Objekt und mit einer sinnvollen Aufgabe.
Ja.
Sonst ist das alles sehr theoretisch.
Ja, es gibt eine überraschende Szene in einem Film. Ich glaube, es ist Grand Prix. Da laufen fahren immer Rennwagen durchs Bild. Von rechts nach links, von rechts nach links, von rechts nach links. Und plötzlich sieht man eine Wiese und Vögel zwitschern und ein Rennwagen kommt von links nach rechts. Also in einer anderen Richtung, ja. Das ist ein totaler Schock im Kino, ja. Gut, das nur nebenbei. Zum Aufwand nochmal zurück, würde ich nicht gern. Hatte ja den Godard erwähnt, der gar keinen Aufwand haben wollte. Und dazu hat Judith Kaufmann auch was Schönes gesagt. Ich glaube allerdings nicht, dass bessere Filme dadurch entstehen, dass man keinen technischen Aufwand betreibt. Bedauerte aber auch die Zeitraum der Einengung durch den technischen Apparat. Wie arbeiten Sie am liebsten? Also ich ahne es schon, auch mit wenig.
Ja, natürlich mit wenig, aber das kommt drauf an. Ich würde mich nicht auf wenig festlegen und auch nicht auf viel festlegen, sondern das ist jeweils die Aufgabe, die einem der Regisseur stellt, die einem das Drehbuch stellt, die ganze Geschichte einem stellt. Wer bin ich denn, dass ich entscheiden kann, dass großer Aufwand schlecht ist oder dass kleiner Aufwand schlecht ist oder dass die Lösung in der Mittelposition liegt oder dass alles schlecht ist oder alles gut ist. Also,
ja. Müßig. Also es kann auch erforderlich sein, dass Sie 3 LKWs mit Licht vor der Tür haben.
Durchaus möglich, ja. Aber bitte nicht vor der Tür.
Nein, nicht vor der Tür, nicht im Bild. Ja.
Nein.
Das ist klar. Wie entkommen Sie der Routine? Das ist ja auch eine schwierige Geschichte. Ich habe das selbst auch erlebt und Judith Kaufmann hat mit ihrem Oberbeleuchter Tim Brückner bei ihrer 12. Zusammenarbeit eine Liste von ästhetischen Routinen entwickelt, die sie vermeiden wollen. Machen Sie sowas auch? Wie gehen Sie gegen die Routine an?
Gegen die Routine geht man schon dadurch an, dass man sich neu auf den Film einstellt, was notwendig ist, was die wirklich eigentliche Geschichte ist. Routine ist etwas, was sich Kameraleute ausdenken und fühlen sich entweder dabei gestört oder bestätigt. Mhm. Aber es ist nicht irgendwie wichtig. Es gibt natürlich Kameraleute, die immer die gleiche Sorte von Einstellung machen, in den gleichen Sorten von Leuten, da zwei hin, ein da. Das ist eventuell möglich. Das ist die Geschichte, die darüber urteilen. Ist in dieser Geschichte das möglich? Ist es nicht möglich? Ist es schlecht? Ist es nicht schlecht? Ich würde zum Beispiel keine Kamerasitzung machen gegen die Routine als solches. Die Routine als solches ist auch nichts Schlechtes. Es gibt nichts, was schlecht ist und nichts, was nur gut ist.
Ich darf ein eigenes Beispiel nennen. Ich bin beim Ausleuchten immer darauf gestoßen, dass ich immer zwischen Blende 2, 8 und 4 kam. Immer wieder. Ja. Mein Beleuchter gesagt, mach das und das und so. Und dann kam ich immer auf 2, 8 bis 4. Ich habe gedacht, verdammt nochmal, das kann man doch auch anders machen. Du kannst immer, es gibt so hoch empfindliche Objektive. Man muss auch mit 1,4 drehen können. Da habe ich mich aber total unsicher gefühlt.
Naja, schön, schön, schön. Aber warum wollen Sie denn 1,4 machen? Da haben Sie keine Tiefenschärfe.
Genau, das war die Absicht.
Ja, wenn es die Absicht ist, ist es ja gut. Ja. Aber man will ja nicht eine größere oder kleinere Blende haben, einfach weil das noch niemand gemacht hat oder jeder gemacht hat.
Aber außer Routine rauszukommen, ist unheimlich schwer.
Ja, aber ich halte das für einen falschen Ehrgeiz.
Okay, gut. Ja, kommen wir wieder zum Film zurück. Und zwar, das ist eine schöne Szene, die ist 75 Sekunden lang und in einer Einstellung gedreht. Die beiden kommen nebeneinander her und sie bleibt zurück, bleibt stehen. Einen Moment, können Sie? Er geht vor und sie sagt, läuft doch nicht so schnell, dann kommt sie wieder ran, und dann ist es wieder mit Zweier nebeneinander und dann entfernt er sich wieder und sie bleibt allein zurück. Und das ist in einer Einstellung gedreht, 75 Sekunden lang, wunderbarer Dialog, und das ist das, was Schauspieler lieben, nicht wahr? Sowas nicht zu unterschneiden, oder?
Bühnenschauspieler lieben das, ja. Während Filmschauspieler manchmal entsetzt sind, weil sie so Text lernen müssen.
Ach so, ja, gut. Dann machen wir hier mal weiter. Ach ja, das ist eine Geschichte. Da haben Sie gesagt, Herr Mauch, das lohnt sich gar nicht. Da sind Sie nämlich 2 Stunden gefahren, um diese Einstellung zu drehen. Ja. Und?
Und?
Und? Die haben gesagt, das ist Zeitverschwendung, in der Zeit könnte man schon was ganz anderes drehen, nicht wahr? Und da haben sie gesagt, warte mal, jetzt habe ich es aber nicht mehr genau.
Ich weiß es noch, es
kommt nicht auf die Zeit an, sondern auf die Qualität, ja, genau. Ne? So in dem Sinne.
Na, da hat er sich gerettet, ne? Ja, weil er sich auch genierte, dass es 2 Stunden dauerte, bis man dort war.
Ne? Cool. Naja, es gibt manchmal bei aller Harmonie in der Zusammenarbeit, die Spaß macht, gibt es aber auch die Situation mit Thomas Mahr auch. Dann sagt er zu mir, das ist alles Kram, was du jetzt hier machen willst. Das ist absolut nicht nötig. Das ist Originalton Thomas. Und dann hat er einfach da, keine Ahnung, auch ein gutes Argument, da 2 Stunden hinzufahren. Aber das war bei dem Film auch ein bisschen astronomisch. Also die Motive sind wirklich handverlesen gewesen, weil die Ausstattung sollte nichts kosten. Aber ich hatte eben in allen Ecken Durchmesser von 150 Kilometern eben diese Motive gefunden und dann sind wir eben dahin gefahren, weil da gab es eben noch eine Bahnlinie, die wirklich intakt war, wo die Schienen sauber waren und wo wir auch eine ganz bestimmte Landschaft auffinden konnten. Die Schwierigkeit war übrigens, dass kurz nachdem ich das Drehbuch beendet hatte, die Bahnlinie Kempten-Isny, auf der wir drehen wurde, quasi vor der Nase wegdemontiert wurde und wir dann da die Schienen nicht mehr hatten. Und wir haben das teilweise dadurch lösen können, dass die Kameraposition so untersichtig ist, dass der auf dem Gleiskörper läuft, aber die Schienen und Schwellen nicht mehr da sind. Das sieht man nicht. Wir mussten aber durch gewisse Dinge dann kompensieren. Am Anfang war das eine Krise, aber wie so oft ist eine Krise auch eine Chance, weil man plötzlich neue Strecken sucht und neue Dinge findet. Und das führte aber eben auch zu so einer sinnlos weiten Fahrt und ich bin da natürlich auch mal ein bisschen impertinent mit solchen Dingen. Wenn ich mir das im Kopf setze, dann will ich es auch machen. Heute jeder Produktionsleiter würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil das war eine richtige Reiseproduktion. Also deswegen, also, aber die Motive haben es, finde ich, dann auch gebracht. Also das ist so ein Punkt. Ja.
Wir kommen jetzt zu dieser schönen Szene, wie ich finde, dieses 50er Jahre Lebensgefühl schildert. Und da wollte ich Sie eigentlich fragen, woher wissen Sie das eigentlich? Sie haben das doch gar nicht gelebt, also wir schon. Aber ich hab da so vieles wiedererkannt, zum Beispiel wie Albin auf die Motorhaube von dem Lloyd klopft, gute Qualität. Ja. Das ist so typisch für diese Zeit. Und dann ist doch eine sehr schöne Szene, die Szene mit den Händen, auf die der Film ja später zurückkommt, bei dem Gespräch mit Rosina, nicht wahr? Und dass er die Hände von Rosina erkennt und dann diese
von Angelika
erkennt, ja, Entschuldigung. Und dann dieser Gang hier und da fährt noch ein Moped ins Bild, von dem man wirklich die Zweitaktfahne riecht. Gut.
Aber da kann man, ja. Mal kurz.
Ich habe diese Geschichte ganz in der Nähe dieser Bahnlinie geschrieben auf einem Bauernhof. Habe ich mich zurückgezogen, konnte quasi jederzeit da innerhalb von 10 Minuten, 20 Minuten an die Strecke fahren und habe da auch jeden Tag mich getummelt. Und deswegen bin ich da sehr stark in die Atmosphäre der Geschichte von vornherein eingestiegen und habe auch immer wieder zum Beispiel diese Spulenfabrik. Das ist natürlich, normalerweise kannst du das nicht ausstatten. Und das sind alles so Objets trouvés gewesen, die machen sehr, sehr viel aus. Und dann hatten wir eine Requisiteurin, die einfach auch unfassbar viele Dinge bei den Bauern aus den Dachböden rausgezogen hat. Und es ist für mich auch übrigens total verhasst, wenn Requisiteure in die Bavaria gehen und da irgendwie die immer genutzten Requisiten herauskramen, die dann auch noch viel Geld kosten und aber ganz praktisch sind. Und das war natürlich eine irrsinnige Arbeit. Und anderes Thema, zum Beispiel die Oldtimer, hatten wir riesen Ärger, weil die Sammler zu teuer waren und wir mussten wirklich mit Privatleuten arbeiten. Und diese Autos sind keine hochpolierten Oldtimer gewesen, haben aber dann die Atmosphäre erzeugt. Ja, wir konnten damals nur 2.500 Mark für alle Oldtimer, für alle Autos, für alle Fahrräder, alle Mopeds ausgeben. Das war sehr wenig Geld. Und die größte Schererei hatten wir mit dem Autobus, weil das musste in der Geschichte eine Rolle spielen, dass der Bus auftaucht in den 50er Jahren. Und bei Mercedes war es so, dass der schöne Bus, den es da gab, schon mal allein 2.500 Miete gekostet hat, plus Tieflader, plus zwei Fahrer, Versicherung, das wären 3.000, 4.000 gewesen. Und dann haben wir die Idee gehabt, Caseboarder zu fragen, die in Ulm sitzen. Und die hatten so einen Bus und haben uns den umsonst gegeben. Und das sind alles so Kleinigkeiten gewesen, die diesen Film beflügelt haben im Nachhinein. Und ich bin im Allgäu aufgewachsen, ich habe natürlich da noch ein bisschen die Atmosphäre eingesogen, aber bin natürlich jetzt nicht genau, ich bin 59 geboren, aber ich habe das selber nicht so erlebt natürlich. Und der Vorteil war übrigens, zwischen Bayern und Baden-Württemberg geht diese Bahnlinie drüber und es ist sozusagen am weitesten von Stuttgart und München von der Peripherie entfernt und da ist es immer noch sehr hintergestrig. Und übrigens dieses Motiv Hellengast, Pension Friedrichsruh, da waren wir jetzt wieder vor 2 Jahren, das schaut heute genauso verwunschen aus und man könnte sofort wieder einen Film dort drehen. Also das ist immer noch so nach 30 Jahren.
Ja, ja, leider müssen wir etwas beschleunigen. Die Mittagspause droht und ich wollte noch mal schnell auf diese Szene kommen, wie die beiden aus dem Kino kommen. Alvin kommt mit dem Moped entgegen, machen Bemerkung und die geht vor das Porzellanwarengeschäft. Da habe ich im Making-of gesehen, da haben sie eine Riesenschiene gebaut mit einer Kurve und war diese Fahrt, die Schiene diente aber schon für mehrere Einstellungen. Sie haben das Ganze nicht in einem Ding durchgedreht, nicht?
Doch, wie die aus dem Kino kamen bis zu dem Porzellangeschäft, das war schon eine Einstellung.
Ja.
Und die Kurve machte man nur deshalb, weil man zwischendurch kriegt der Requisiteur auf Teufel komm raus, die parkenden Autos nicht weg. Wir mussten manchmal parkende Autos wegkriegen, um die zeitgemäßen Autos, die wir gebracht haben, an diese Stelle zu stellen. Das sind alles so Geschichten. Und wenn das manchmal nicht geht, dann muss man dann gucken, dass man die nicht sieht. Das heißt, man muss dann sehr nah rangehen, dass man die Autos nicht sieht und deshalb manchmal Kurven reinbauen, die man normalerweise gar nicht braucht.
Ja, aber Sie haben auch auf der Kurve gedreht. Also ich frage nämlich, weil ich habe das nie geschafft, sondern gerade in die Kurve zu fahren und weiterzusehen. Und die Kurve zerreißt ja eigentlich gleich den Schwenk.
Nein, das tut die Kurve nicht, wenn man mit Leuten mitgeht. Wenn man einen nicht beweglichen Hintergrund hat, ist das die Schwierigkeit. Denn dann gucken alle Leute auf den Hintergrund und merken natürlich jedes Ausfallen von dem Schienenwagen. Aber das war bei uns nicht der Fall. Wir gingen ja mit den Leuten mit und dann kann man auch die wildesten Kurven mitschwenken.
Ja, dann muss ich noch ein bisschen üben. Ja, das überspringe ich jetzt mal. Ich habe es noch angenommen, weil das so typisch ist auch für die 50er Jahre, diese Heimlichtuerei von den Eltern, nicht wahr? Da ist auch diese schöne Schwindelfabrik. So. Und dann, ja, hier ist wieder eine Einstellung, die beginnt im Spiegel, auch eine Plansequenz und endet so auf dem Bett hier. Ich muss das leider beschleunigen. Und das ist eine Sache, wo Sie unterschiedlicher Meinung waren. Sie meinten, die Geburt muss man so zeigen und sie sagten, da muss man ran, da muss man Schnitte machen und so weiter. Das sagen Sie jedenfalls in diesem Offton.
So interessant. Ja? War, in welcher, in der Einstellung mit dieser Isetta?
Mit der Isetta, ja.
Na, da muss man keineswegs ran.
So und, ja.
Ich glaube nicht, dass ich das gesagt habe. Aha. Wenn, dann war es ziemlich dämlich, denn es war eine kommende Geburt von ihr. Ja. Sie drohte in der Isetta das Kind zu kriegen und da gehe ich besser nicht dran. Das ja. ist in der Totale wirkt das viel besser.
Richtig. Naja, gibt es eine ganz einfache Sache, Thomas hat damals schon ein Kind gehabt, ich nicht, er war bei einer Geburt dabei und war damit auch wesentlich kompetenter als ich.
Okay, gut.
Ach Gott, der arme Wagner, ne? Der arme Wagner, also wirklich.
Nochmal ganz schnell hier, diese Geschichte ist auch wieder eine lange durchgedrehte Szene, bis ein paar Schnitte kommen. Aber es fängt hier an mit einem Double
ja.
von Waller, der hier unten reingeht. Damit er hier oben nicht so lange warten muss, da ist er, und dann erfährt er die Todesnachricht.
Ja. Ja, aber nicht, dass er lange warten muss. Es geht zwei Treppenhäuser, hätte der hochlaufen müssen.
Damit der Zuschauer nicht so lange warten muss, meinte ich.
Damit ich mit der Kamera nicht so lange, das war ja der Kran von außen, genau. Ich wollte nicht so lange warten, bis er wirklich echt die Stufen hochgekommen wäre und er vielleicht schnaufend angekommen wäre. Ja. Deshalb haben wir oben an der Spielszene den echten Waller genommen und unten ging das Double rein. Nur um Zeit zu sparen.
Herr Wagner, hier brauchte man ein paar Großaufnahmen.
Ja.
Wenn es um Leben und Tod geht, ist das die Grenze der Plansequenz?
Also, ich glaube, dass man nicht immer die Plansequenz machen muss. Und in dem Fall ist es auch so, dass da eine klare Schuss-Gegenschuss-Situation, die härtet er des Moments eigentlich auch ausdrückt. Sure. Man muss dazu sagen, dass auch Hermann dann eine extrem schwierige Anreise hatte mit einem Autounfall, nur 4 Stunden geschlafen hat und extrem präzise gearbeitet hat, wo ich also wirklich sehr fasziniert war von dieser Fassbinder-Schauspielerin, mit welcher Präzision und absoluten Disziplin sie da kam. Und sie hat auch zu uns beiden gesagt, passt auf, niemand kann was dafür, aber ich will, dass ihr mich wirklich dann nur holt, wenn ihr drehfertig seid. Und das haben wir gemacht. Und das Phänomenale war übrigens, dass man diese Szene zum Beispiel, die ja sehr wichtig ist, haben wir einmal gedreht, bam, war da, dann haben wir uns angeschaut. Ja, zur Sicherheit drehen wir mal noch eine, aber das war es eigentlich schon. Und so ging es mit Hermann die ganze Zeit. Das war sehr faszinierend, weil die so extrem konzentriert war. Und wenn ich mir manchmal Schauspieler heute anschaue, wie unkonzentriert und fahrig und unvorbereitet die sind. Ja, und die war von einer unglaublichen Angeknipstheit. Das fand ich sehr faszinierend.
Ja, vor dem Amtsgericht, das ist diese aufwendige Szene, die besteht aber nur aus zwei Einstellungen mit all diesen alten Autos. Wir überspringen das jetzt einfach mal. Jetzt haben wir hier eine Szene, die ist auch sehr schön. Und zwar ist das eine Rückfahrt mit, wie Sie sagen, Gummilinse, haben Sie auf dem Ton gesagt. Ne? Diese alte Bezeichnung Gummilinse.
Eine Kombination, um es modern auszudrücken, zwischen dem Transfokator und Schienenwagen.
Und Schienenwagen.
Und die haben sich gegenseitig ergänzt, aber das Wichtige war nicht das, sondern das Wichtige, dass es wieder von Schwarz-Weiß auf die Farbe geht.
Ganz genau, da wollte ich. Ja, da kommt,
da kommt der
alte Waller ins Bild.
Das ist einer der wenigen Dinge, wo der alte und der junge Wagner in einem Bild zu sehen.
Ein Bild sind und dann dreht er sich um und dann kommt die Farbe ins Bild.
Und ist farbig.
Ja, geht es weiter so. Ja, das Fotoalbum überspringe ich auch nochmal, weil ich nämlich das auch gerne noch zu einer anderen Szene kommen möchte.
Vielleicht können wir auch, vielleicht sind hier im Publikum auch noch Fragen. Also ich denke, wir sollten vielleicht mal öffnen jetzt, weil wir haben nicht mehr schon über die Zahlen.
Eine einzige Geschichte noch. Das wäre diese, wie der Waller ins Haus kommt und im Spiegel Angelika sieht. Und das haben diese beiden Schauspielerinnen, die da vor dem Spiegel stehen, und da achte mal die Hände, perfekt gespielt. Ja, ich gehe noch ein Stückchen zurück, so. Kann man gut vergleichen. So. Mhm. Und jetzt dreht sie sich schon um. Und man guckt dann natürlich auf diejenige, die sich umdreht, guckt da gar nicht mehr hin. Die verschwindet.
Ja.
Und es ist Rosina.
Ja.
Wer hat sich das ausgedacht?
Ganz ehrlich, das waren die beiden Schauspielerinnen, die das vorgeschlagen haben, weil es eine Schauspielübung ist, dass man gefährliche Bewegungen in sich spiegelt. Und aber eigentlich, sagen wir so, ist durch diese quasi Bewegung, die beide gleichzeitig machen, also die Sibylle Canonica, die Tochter spielt, macht es im Vordergrund und im Spiegel macht es die andere gespiegelt auch. Und das ist sozusagen die Illusion. Und weil die Spiegelung war im Drehbuch gestanden. Also die Idee war da, aber die Schauspieler hatten die signifikante Idee, das eben zu unterstützen mit der Bewegung, die quasi die Illusion verstärkt. Ja, weil da komme ich nicht auf die Idee, dass es jemand anderer ist. Also es war nicht meine Idee inszenatorisch, sondern aber quasi die Idee, also viele Dinge, also auf der DVD ist übrigens auch das Drehbuch drauf, da kann man teilweise eben sehr genau nachvollziehen, wie viel vorbereitet war in dem Buch. Es war sehr genau beschrieben. Ist damals auch als Erstlingsfilmdrehbuch bei der Förderung relativ gut durchgegangen, weil es einfach sehr speziell war. Und die Dinge sind da schon sehr, sehr genau beschrieben, die da abgelaufen sind.
Also die Überraschung war auch für mich perfekt, obwohl ich den Trick kenne. Ja. Aber ich war auch überrascht. Gut, Fragen als vom Publikum, bitte. Ja, ich wollte eigentlich gar keine Frage stellen, sondern nur einfach mal sagen, dass der Film sehr, sehr schönes Licht hat und dass das sehr gelungen ist und wahrscheinlich auch in enger Verbindung steht mit den dunklen Motiven, also mit den dunklen Innenmotiven, die das dann ermöglichen, so ein schönes, weiches Licht für die Gesichtsausleuchtung zu verwenden. Und also ich finde gerade der Mangel an zusätzlicher Ausleuchtung ist da wirklich ein großer Vorteil gewesen bei diesem Film.
Danke Ihnen.
Wer möchte noch was sagen?
Ja, jetzt.
Ja, Gänge kosten viel Zeit. Das können wir hier auch feststellen. Ich wollte auf das Schwarz-Weiß zurückkommen. Sie haben ja gesagt, es war für mich kein Problem. Ich komme aus dem Schwarz-Weiß. Ich finde es einer der spannendsten Aspekte dieses Films, dass Sie ja auf Ihre Anfänge zurückgreifen müssen, als für Sie, der Schwarz-Weiß war damals eine aktuelle Technik. Alle frühen neuen deutschen Filme wurden Schwarz-Weiß gedreht. Und hier ist es eine archaische Technik und der Stellenwert von Schwarz-Weiß hat sich total gewandelt, von Ihren ersten Filmen bis hier zu diesem Film. In welcher Weise konnten Sie sich dann auf Ihre Erfahrungen konnten Sie zurückgreifen und was haben Sie verändert? Wenn ich die ersten Filme sehe, haben Sie sehr intensiv eingegriffen in das Schwarz-Weiß, haben die harten Kontraste vermieden, mit sehr viel Licht gearbeitet, heller Hintergrund, zum Teil aber auch dann mit indirektem Licht und die Haut immer sehr schön, dass es da so Spiegeleffekte gab. Konnten Sie darauf zurückgreifen oder haben Sie jetzt ganz anders gearbeitet bei diesem Film?
Nein, da habe ich nicht anders gearbeitet. Das Einzige ist, wenn man eine Überblendung macht von Farbe auf Schwarz-Weiß und von Schwarz-Weiß wiederum auf Farbe, dann muss man sehen, dass sich das nicht beißt. Also dass es nicht die Technik dann hinterher dann diametral dem entgegensteht und dass es dann nicht zu anders wird. Die Gefahr besteht, dass man die Sache zu anders macht, damit auch der dümmste Zuschauer begreift, aha, das ist jetzt so gewollt. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben die Sache immer sehr elegant gemacht und so elegant, manchmal vielleicht fast etwas zu elegant, sodass also verschiedene Zuschauer es gar nicht merkten, dass wir von Farbe nach Schwarz-Weiß und umgekehrt gingen. Aber das war eigentlich nie ein Problem. Farbe und Schwarz-Weiß ist für uns kein Problem, Schwarz-Weiß ist kein Problem. Und richtige, unangenehme Probleme hatten wir nur manchmal, wenn wir durch eine Wand fahren mussten. Also das heißt, gerade wo, wenn Waller den Bahnhof von Rosina betrifft, an der Stelle, wo wir eine Treppe angebracht haben, weil es am besten ist, da ist gar keine Tür. Also fahre ich mit Waller, bis ich ihn verliere, bis schwarz. Und im Schwarz schneiden wir und dann sind wir schon innen. Das heißt, wir haben eine andere Türe benutzt, damit er reinkommt. Aber die Kamera ist praktisch durch die Wand gefahren.
Ja,
eine Frage.
Ja, ich will nochmal in Anbetracht der Zeit hier nochmal so ein bisschen etwas summieren. Also ich kenne den Thomas ja nun seit ungefähr was, seit 60 Jahren oder irgend so wie. Und ich weiß, dass es ein hervorragender Kollege ist, in vielen Dingen das auffällt und in manchen Dingen vielleicht auch nicht so auffällt. Und was mir aber jetzt aufgefallen ist, ein bisschen summieren jetzt mal diese zwei Tage, ich war zu Anfang ein bisschen irritiert. Dachte mir, das Kamerafestival und man ist in der Erwartung von irgendwelchen besonderen, auch bildgestalterischen Leistungen. Und teilweise habe ich immer so das Gefühl gehabt, naja, der Thomas hat sich sehr bemüht, aber wie kommt man nun mit dem Kinski zurecht oder mit dem Herzog oder dies oder jenes? Also die Probleme auch, die natürlich entstehen aus der Zusammenarbeit. Und darüber habt ihr ja vorhin viel geredet. Und in dieser Film zeigt mir gerade wieder etwas, nämlich, dass es also eigentlich eines guten Kameramenschen und eines guten Regisseurs, die gleich auf der gleichen Wellenlänge arbeiten, dann entstehen wunderbare Filme. Kameraleute allein gelassen, die machen tolle Bilder, aber es stehen häufig schlechte Filme draus oder andersrum vielleicht auch genauso. Und es ist einfach im Moment für mich wieder so zu sagen, Freunde, es müssen wirklich auch zwei gute Leute beieinander sein. Und deswegen finde ich das so schön, dass der Christian jetzt da vorne auch mit sitzt. Denn es ist ja eben nicht nur ein Kameragespräche, wo man also nun über die Arbeit von den Kollegen und den Kameraleuten jetzt hier redet und befindet und das bewertet oder irgend so wie. Sondern es gehört eigentlich, es ist eben immer eine künstlerische Teamarbeit und gerade zwischen diesen zwei, alle anderen sind ein bisschen auswechselbar. Ob der Kötter das so oder so macht, kann man hinterher alles ändern, aber was Regie und Kamera am Set machen, das ist halt eben im Film drin und das ist der Film. Und da zeigt es sich eben auch, wenn ob nicht nur eine Wesensverwandtschaft, sondern auch eine Ideenverwandtschaft natürlich, wie man so etwas umsetzt. Und was jetzt daraus wird, das ist für mich im Moment ein Highlight dieser Film, der Wallers, jetzt dieser zwei Tage, die mich bisher, wie gesagt, vorher ein bisschen ratlos in der Zirkuskuppel zurückgelassen haben.
Ich danke dir, lieber Just. Völlig richtig. Gar nichts dazu zu sagen, hast völlig recht.
Das sollte ein Kompliment sein.
Das sagen wir mal, ist halt eins.
Meine Frage schließt sich nochmal an die Wellenlänge an. Der Christian Wagner hat uns ja schon erzählt, dass das Drehbuch bei der Bayerischen Filmförderung schnell durchgegangen ist, oder wahrscheinlich im ersten Anlauf, schätze ich mal. Bei dir, Thomas, hat das Drehbuch von September bis Weihnachten gelegen. Und ich wollte jetzt fragen, was ist in dieser Zeit mit dir passiert, nachdem du das erste Mal gelesen hast? Oder wie bist du darauf gekommen, dass du das vielleicht versuchen könntest mit der Wellenlänge von dem jüngeren Christian, den du noch nicht kanntest oder noch nicht richtig kanntest?
Das ist ganz einfach zu beantworten. Ich war nämlich wochenlang im Ausland und war gar nicht da und wusste gar nicht, dass bei mir so auch sein Drehbuch liegt. Und als ich dann kurz vor Weihnachten wieder zurückkam, da entdeckte ich es und habe es sofort gelesen. Und daraufhin habe ich auch sofort reagiert. Also es sind keine Hintergedanken dabei gewesen. War ganz klar und einfach und ganz sauber.
Für mich ist einfach noch auch eine Sache, die ich sagen will. Wir haben beide einen sehr ähnlichen Humor. Filme machen ist was sehr Anstrengendes und wir haben oft im Auto zusammen gesessen, weil ich auch nicht mit der Aufnahmeleitung fahren will. Wir sind oft zusammen zum Motiv gefahren, zum Beispiel wenn abgedreht war, Motivwechsel, sind wir ganz schnell ins Auto, ab die Post, dass wir 10 Minuten am neuen Motiv hatten, um uns zu sortieren. Und haben da auch sehr viel rumgeblödelt, das ist auch sehr wichtig. Eine ganz große Qualität von Thomas ist, dass er eben nicht nur über Kamera redet, sondern auch selber Filme produziert hat, auch diese Dimension irgendwie einzuschätzen wusste und eben auch nicht mit irgendwie großem Equipment wedelte, sondern sagt, okay, ich habe verstanden, der Film hat ganz wenig Geld, 1,2 Millionen Mark damals. Kuratorium übrigens hat den Film am Anfang nicht gefördert, Erstlingsförderung, da war ich komplett deprimiert, weil ich dachte, wenn ich als Erstlingsregisseur Kuratorium nicht bekomme, dann weiß ich nicht, wie es gehen soll, aber die anderen Förderungen kamen dann und zum Schluss kam Kuratorium auch noch, der zweite Einreichung. Aber das Entscheidende ist einfach, dass man das Gefühl hat, einen Bundesgenossen dabei zu haben und vor allem noch eine wichtige Dimension in heutigen Zeiten großer digitaler Ablenkbarkeit. Herr Thomas war damals auch telefonisch monatelang nicht zu erreichen für andere Leute. Ich habe das erlebt, dass er einfach das alles abgeblockt hat. Er war in unserem Film, sage ich, drinnen. Er hat sich da komplett eingekapselt und war für dieses Projekt da, stundenlang, solange es sein muss, und hat sich mit nichts anderem beschäftigt. Und diese Devotion, das heißt, ich bin einfach da komplett dabei, das kannst du als Regisseur total gebrauchen. Wenn du das Gefühl hast, da ist jemand noch auf 5 anderen Hochzeiten und muss noch dahin und dorthin, wie es zum Beispiel bei Schauspielern oft der Fall ist. Die müssen noch ein Hörbuch machen und die müssen am Theater. Das geht einem dermaßen auf den Nerv, wenn du wirklich selber einen starken Film machen willst, wo es dir um was geht. Und da bin ich dir sehr dankbar dafür, dass das bei jedem der Filme eigentlich unglaublich toll war. Und ich möchte noch mal eine ganz kleine Anekdote zum Schluss erzählen, weil die wirklich sehr viel über Thomas aussagt in vielfacher Hinsicht. Wir haben in meinem zweiten Kinofilm Transatlantis im Himalaya gedreht auch und sind dann von Kathmandu zur Motivsuche gefahren Richtung Tibet. Und dann hat der Thomas eigentlich wie eine Rohrspachtel ununterbrochen gesagt, das ist ja furchtbar langweilig hier, da kann man im Tessin drehen, ich weiß gar nicht, warum du mich hierher bringst. Das ist ja unmöglich, das ist ja grauenhaft hier. Also ging es ununterbrochen. Und dann mussten wir noch an der Kathmandu, an der nepalisch-tibetischen Grenze, in einem wirklichen Drecksloch von Kaff übernachten, wo die Unterkunft furchtbar war. Es ging nicht anders. Dann sind wir über die Grenze, mussten wir eigentlich akklimatisieren und warten eine Nacht, also wirklich einen furchtbaren Tag verbringen. Und Thomas war total unruhig und ungeduldig und sagte, ach, lass uns weiterfahren, ich will endlich mal was sehen hier. Und okay, wir sind weitergefahren, kommen dann so auf 5000 Meter Höhe hoch, auch viel zu schnell. Und dann war plötzlich dieses tibetische Hochplateau da und Thomas war am Schwärmen. Sowas hat er noch nicht gesehen und das ist ja großartig und super und hin und her und lass mich das hier filmen, hier können wir drehen und das und super. Okay, und dann sind wir also abends bei, die Sonne war fast weg, dann zu der Unterkunft auf dem Everest-Plateau gefahren und dann plötzlich sagt Thomas, oh, schnell anhalten. Dann fuhr der Jeep, hat gebremst. Erinnerst du dich, was kommt? Thomas macht die Tür auf und wegen Höhenkrankheit muss er sich also verdammt übergeben. Und ich denke, oh, der Arme, mir ging es aber auch nicht gut. Und dann, weil wir immer viel zu schnell nach oben sind. Und dann, Thomas kommt aus dem Straßengraben hoch und sagt, oh, gib mir schnell die Kamera. Schau mal dieses Bild. Und hat er die Videokamera rausgezogen und hat einen wunderbaren Sonnenuntergang gedreht. Und das charakterisierte Thomas aus Schwitzte, weil er einfach nur an die Kamera denkt und mit dem Thema so verbunden ist. Und wir hatten dann übrigens auch in einem scheußlichen Hotel in China, da in Tibet, eine völlig irrsinnige Nacht, weil wir beide höhenkrank waren und in einem absoluten Delirium in diesem Hotel verbracht haben, kann sich erinnern. Also jedenfalls sind ja auch tolle Dinge gewesen und das ist einfach schön, was man da teilweise erlebt hat. Und,
wir fliegen gleich raus.
Ja. Okay, zu anekdotisch jetzt.
Das ist ein wunderschönes Bild, was er da gefunden hat. Ja. Und ich würde sagen, das ist ein wunderschönes Schlussbild und da noch was schlussendlich drüber zu sagen.
Cool. Ich hätte noch Material für eine weitere Stunde.
Ja.
Aber ich möchte noch gern einen einzigen Schlusssatz loswerden.
Darüber reden. Ja, das ist doch toll.
Ja, das ist eine tolle Fahrt, von der ich gar nicht weiß, wie sie entstanden ist. Sie fährt wieder hier aus dem Hühnerstall raus, fährt mit dem Waller mit
und
schlägt sich dann aber nach links in die Büsche, kommt auf die alte Isetta, Waller taucht wieder auf. Das heißt, irgendwie sind wir in die Kurve gefahren oder?
Gut, ich weiß es genau, aber das ist uninteressant.
Das ist uninteressant.
Völlig uninteressant.
Dann komme ich doch zu meinem Schlusssatz jetzt. Und zwar, Sie wurden mal gefragt, ob es einen wiedererkennbaren Mauch-Stil gäbe. Und da haben Sie gesagt, ich kann nicht das einsame Genie spielen, bloß damit man mich wiedererkennt. Das ist unfair gegenüber der Geschichte und unfair gegenüber dem Regisseur.
Richtig.
Vielen Dank, damit machen wir Schluss.
Sehr gut.